Wenn man da mal ein bisschen weiter guckt, ich habe in 14 Jahren noch jeden finanziert bekommen. Jeden. Ausschließlich jeden. Das ist das, was ihr verstehen dürft, dass als Grundaussage der Zins das Risiko der Bank widerspiegelt. Ist gar kein Thema, Leute. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Von daher nutzt die Expertise, nutzt die Erfahrung, die ich habe, nutzt die Kontakte zu den Banken, die ich habe, und zwar deutschlandweit, und verzweifelt nicht. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Herzliche Grüße aus dem Norden der Republik. Heute wollen wir uns um das Thema Zinsen kümmern. Zinsen grundsätzlich gehören logischerweise zu jeder Baufinanzierung dazu und sind insofern relevant, weil, und das ist das erste Learning, ihr ja auf den Sollzins nachher die Zinsen bezahlt, sozusagen auf die Finanzierungssumme. Bedeutet, wenn ihr einen Zins von 4% habt, einen Sollzins, und ihr habt ein Volumen von 100.000 Euro, zahlt ihr also 4% im Jahr Zinsen an die Bank. Ja, so einfach ist es. Und vielleicht dort ein kleiner Schwenk. Es gibt den Sollzins und den Effektivzins. Und der Effektivzins ist der Zins inklusive Kosten. Das heißt, wenn ihr jetzt euren Darlehensvertrag mal nehmt, falls ihr schon einen habt, werdet ihr immer auch ausgewiesene Effektivkosten sehen. Und dann könnt ihr sehen, wie hoch euer Darlehen ist inklusive der gesamten Kosten, die damit drinstecken. Kann ja beispielsweise sein, dass da noch ein Bausparvertrag inkludiert ist und vielleicht noch ein Agio und sonstige Geschichten. Dann kann man durchaus mal auf den Effektivzins gucken, um zu schauen, wie liegt der eigentlich im Vergleich. Aber für uns draußen am Markt oder auch wenn ihr mal an einem Schaufenster vorbeilauft bei einer Bank, dort sind immer die Sollzinsen ausgewiesen. Daran würde ich mich auch orientieren. Und denen gilt es nachher auch zu vergleichen. So, wenn es also darum geht, wie sichere ich mir den besten Zins? Wie komme ich eigentlich in den Genuss sozusagen, das muss ich ein bisschen nach hinten lehnen, dort zu gucken, wie arbeite ich mich vor? Würde ich immer sagen, wie bei generellen allen Baufinanzierungen, fangt rechtzeitig an, Dinge vorzubereiten. Ihr müsst euch vorstellen, dass wenn ihr Geld, in den meisten Fällen kaufen wir ja Immobilien und leihen uns Geld dabei von der Bank, auch wenn wir es beispielsweise bar hätten, da gibt es ja einen steuerlichen Sinn, das zu machen. Wenn wir also jetzt mal davon ausgehen, wir wollen uns Geld leihen von einer Bank, von einer Sparkasse, von einer Versicherung, also von irgendeinem Institut, dann wird dieses Institut das Risiko einwerten, was es eingeht, wenn es euch Geld leiht. So. Das ist relativ simpel nachvollziehbar, würde ja jeder andere Gläubiger genauso machen. So. Und deswegen könnt ihr euch vorstellen, dass es total viele Parameter gibt. Ich werde es nachher ein bisschen runterbrechen. Aber es gibt total viele Parameter, die sozusagen dieses Risiko beeinflussen. Und das gilt es zu wissen. Und wenn man genug Zeit hat, Dinge vorzubereiten und in die Wege auch zu leiten vielleicht, dann kann man natürlich das Risiko aus Sicht der Bank minimieren. Das heißt, ihr könnt proaktiv Dinge dafür tun, beispielsweise mehr Eigenkapital einzubringen. Das wäre jetzt das plumpeste Beispiel. Das Risiko für die Bank zu minimieren, dass die sich nachher wohlfühlen und sagen, alles klar, Familie XY, die bekommen das Geld, weil Risiko ist überschaubar. So. Und jetzt gibt es bei diesem Vorhaben im Rahmen der Baufinanzierung eigentlich drei wesentliche Punkte, wodurch der Zins nachher auch beeinflusst wird. Das erste ist immer die Bonität. Und da müsst ihr einfach verstehen, dass, und ich bin ja auch so ein Pflegefall, dass wir Selbstständige per se erstmal schlechter eingestuft werden, als jetzt beispielsweise ein normaler Angestellter, sozialversicherungspflichtig, und sagen wir mal, jetzt kommt schon so ein bisschen die Einschränkung. Ist derjenige in der Probezeit oder nicht? Ist das Vertragsverhältnis befristet oder nicht? Das sind alles schon kleine Punkte, die dazu beitragen, dass eine Bank, ich mache es jetzt pauschal als Unternehmen, einen Zins anders bewertet, das Risiko anders bewertet. Und jetzt ist es aber so, und das ist das Witzige an der Geschichte, es gibt eben Banken, die sind recht entspannt. Also ich habe beispielsweise gerade eine Finanzierung auf dem Tisch. Selbstständige Architektin, freiberuflich tätig, vernünftige Zahlen, War angestellt die ganze Zeit, ist im März 23 in die Selbstständigkeit, hat also noch keine vollen 2 Jahre, geschweige denn 3. Es gibt genau 2 Banken im System von Hunderten von Banken, die das Szenario so begleiten. Und mit einem geilen Zins. Das muss man mal ganz klar sagen an der Stelle. Das bedarf aber ein bisschen Diskussion und auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, eine gute Kommunikation mit den Banken. So. Das heißt, wenn eine Bank sieht, alles klar, von dem Share kommt jede Woche ein Fall zu uns, dann sind die natürlich ein bisschen entspannter drauf, als wenn nie einer da war. Ist auch klar, ne? Die Banken schauen sich ja auch an, was ist mit den Beratern, wie sieht es da aus. So, also von daher geht es bei der Bonität schon mal los. Dass die Banken schon mal anders einwerten, ist man selbstständig, ist man angestellt. Es gibt bei der einen oder anderen Bank tatsächlich auch noch so einen Beamtenbonus. Ja? Das heißt, wenn man Beamter ist, dann gibt es hier nochmal 0,05 besseren Zins. Aber das ist so marginal, dass ich heutzutage pauschal sagen würde, Beamter gleich sozialversicherungspflichtiger Angestellter. Und dann gibt es eigentlich nur die Unterscheidung, ist er noch in der Probezeit? Und es ist Arbeitsverhältnis befristet. Das sind die Punkte, die den Zins beeinflussen können. Natürlich auch die Haushaltsrechnung. Klar ist es für eine Bank entscheidend, verdient ein Haushalt zusammen 15 netto oder 5, wenn man eine halbe Million finanzieren will. Natürlich ist das ein Unterschied, aber das würde jetzt den Zins insofern nicht beeinflussen drastisch, weil wenn die Haushaltsrechnung eh im Minus ist, ist es mit dem Zins auch egal. Ne? Also, das ist schon mal der erste Punkt. Und dann gibt es ja noch den Unterschied bei uns Selbstständigen zwischen dem Einzelunternehmer und dem, wie ich beispielsweise, Gesellschafter, Geschäftsführer. Also einem Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft, der gleichzeitig auch die Mehrheit hält, also die Beteiligungsmehrheit an dieser GmbH. Und die halte ich eben über meine Mutter, also nicht über meine leibliche Mutter, sondern über die Holding-Mutter. Das heißt, die Share-Beteiligung GmbH steht oben drüber. Und die Share-Finanzberatung GmbH eben als Tochter darunter. Und da mir privat die Beteiligungs GmbH zu 100% gehört und der wiederum die operative GmbH zu 100%, bin ich eben Mehrheitsinhaber sozusagen. Und dementsprechend werde ich nicht als Geschäftsführer sozialversicherungspflichtig geführt, sondern eben als Selbstständiger. Und der Unterschied ist dabei, jetzt mache ich es aber ganz, ganz kurz, weil das hatten wir schon oft, dieses Thema, dass wenn wir eine Finanzierung einreichen, der Gesellschafter, Geschäftsführer, also ich in dem Fall, einfacher zu prüfen ist, weil ich den letzten 3 Gehaltsabrechnungen plus Dezember letzten Jahres schicke saubere Zahlen von meiner GmbH und schon ist alles Chico, während ein Einzelunternehmer viel schwieriger zu prüfen ist. Dann nimmt man die Jahres-, also die Einnahmenüberschussrechnung, die JÜR ist, eure oder Bilanzen, je nachdem, was ihr macht oder auch machen müsst bei der Steuer. Also Jahresabschlüsse, dort die letzten 3. Da nimmt man den Durchschnitt, zieht 30% Steuern pauschal ab und die Krankenkasse. Und dann hat man sozusagen einen Jahresbetrag. Also ich mache es jetzt mal ganz einfach. Nehmen wir mal an, die Umsätze, der Gewinn aus dem Jahresabschluss war immer 100.000 Euro, 3 Jahre in Folge. Also im Durchschnitt 100.000 Euro Gewinn. 30% Steuern runter sind 70.000 Euro. Und jetzt nehmen wir mal der Einfachheit halber an, ihr zahlt im Jahr 10.000 Euro für die Krankenkasse. Kommt ja auch ungefähr hin, sind glaube ich 1.080 gerade im Monat, Maximalbetrag. Anyway, dann landen wir also noch bei 60.000 Euro. Jahresgewinn der letzten 3 Jahre, dort sozusagen der Durchschnitt, minus 30% Steuern, minus Krankenkasse. Und dann seid ihr dementsprechend bei 60.000, teilt das durch 12 und seid bei 5.000 Nettoeinkommen. Und das würde ich im System genauso widerspiegeln. Und das ist also ein bisschen umfangreicher als der GGF. So, also erste Thematik, Bonität, wie kann das den Zins beeinflussen? Schaut einfach, dass ihr nicht unbedingt selbstständig seid. Also aus Finanzierungssicht ist es tatsächlich so. Rein aus wirtschaftlicher Sicht könnte ich nie angestellt sein, aber das ist was anderes. Und schaut neben den sauberen Geschichten auch immer auf das Thema Ratenkredite. Das heißt, das Einkommen ist das eine, aber was haben wir an laufenden Krediten, Leasingraten und so weiter? Wenn ihr alles auf Pump gekauft habt in eurem Leben, also Ratenkredite ohne Ende habt, dann ist das nicht geil für eine Bank und dann wird das garantiert den Zins beeinflussen. Safe. Der nächste Parameter ist eben der, dass ihr guckt, dass ihr optimalerweise nicht verschuldet seid. Bedeutet, das Vermögen, das Barvermögen sozusagen, muss immer höher sein als eure Verbindlichkeiten. Wenn ihr also 50.000 Euro auf dem Konto habt, aber ihr habt noch Restschulden bei Krediten von 55, seid ihr verschuldet. Und das ist nicht cool. Verschuldungsgrad, ganz, ganz wichtig für die Finanzierung. Um es kurz zu machen, was die Bonität betrifft, achtet darauf, dass ihr saubere Einkommen habt, dass ihr optimalerweise keine Kleinkredite habt. Leasing oder ein Kredit, wo ein Wert dagegen steht, ein Kfz, ist in Ordnung, aber keine Konsumentenkredite. Wenn ihr beispielsweise einen Minijob habt, wo ihr richtig angestellt seid, also 550 Euro sind das, glaube ich, oder 520, weiß ich gar nicht, dann also Maximalbetrag netto, dann können wir den 100% als Einnahme dazu addieren. Das ist also zum Beispiel auch so, wenn man selbstständig ist und nebenbei noch einen Minijob hat, dann ist dieser Minijob richtig schön für die Finanzierung, weil wir diese Pi mal Daumen 500 Euro als Netto mit reinpacken können. Auch da letzten drei Gehälter und fertig. Und das ist eigentlich alles, was es zur Bonität zu sagen gibt, weil im letzten Part kommen wir gleich zum Thema Eigenkapital. Also das Anstellungsverhältnis ist wichtig im Verhältnis zur zum Selbstständigen und optimalerweise keine Kredite am Laufen, dann passt das schon. So, jetzt geht's weiter zum Thema Objekt. Das ist eigentlich der viel, viel wesentlichere Part als die Bonität. Denn, müsst ihr euch vorstellen, der Gegenwert zu dem Geld, was die Bank euch leiht, ist ja das Objekt. Und wenn ihr jetzt mal an einem Marktwert um die Ecke kommt, also einem VDP-Wert beispielsweise, Verband Deutscher Pfandbriefbanken, was ich hier im System generieren kann, von 500.000 Euro, ihr wollt aber 700.000 Euro von der Bank haben, dann haben wir ein Missverhältnis. Und dieses Missverhältnis wird die Bank dann bestrafen durch höhere Zinsen. Warum ist das so? Müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ihr wollt ein Objekt kaufen für 100.000 Euro, eine Wohnung beispielsweise. Und ihr bringt die Nebenkosten nicht mit. Das heißt, ihr wollt die Nebenkosten mitfinanzieren. Dann seid ihr nachher also, je nach Bundesland und Makler drauf oder nicht, irgendwo bei 110.000, 120.000 Euro. Die Bank rechnet im schlimmsten Fall immer mit einem Verkaufswert aus einer Zwangsversteigerung, falls ihr die Raten nicht bezahlen solltet, von 50%. Das heißt, wenn der Marktwert dieser Immobilie jetzt bei 100.000 Euro meinetwegen liegt, dann nimmt die Bank an, dass 50.000 Euro im schlimmsten Fall immer zu erzielen sind. Wenn ihr aber 120 von der Bank haben wollt oder 110, dann haben wir eine über 100% Finanzierung und dann kommen wir in Bereiche, wo es einen Zinsaufschlag gibt. Nochmal, nicht bei allen Banken, aber bei den meisten. Und deswegen spielt das Eigenkapital so eine große Rolle, weil letztendlich wir diesen sogenannten Beleihungsauslauf, so nennt sich das, beeinflussen können. Also Beispiel, wir wollen eine Wohnung kaufen, das gleiche wie eben, für 100.000 Euro und bringen jetzt die Erwerbsnebenkosten mit. Das heißt, wir finanzieren nur das Objekt. Dann reden wir in diesem Fall von einer sogenannten 100% Finanzierung. So weit, so gut, nachvollziehbar. Weil den Rest bringen wir ja mit. Wenn wir jetzt mehr als nur die Nebenkosten mitbringen, nämlich noch weitere 20.000 Euro, dann haben wir nachher also nur noch 80% Beleihung, weil wir ja 20% nochmal aus Eigenkapital mitbringen. Und somit steht bei der Bank nachher ein Beleihungsauslauf von 80%. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass jetzt ganz Pi mal Daumen und grob gesagt immer in 10% Schritten der Zins besser wird. Also, wenn wir nicht mal die Nebenkosten mitbringen, ist der Zins zum Beispiel bei 5. Ich mache das ganz pauschal. Wenn wir die Nebenkosten schon mitbringen würden und nur das Objekt finanzieren, sind wir schon mal bei 4. Wenn wir jetzt noch 20%, 10 oder 20, des Kaufpreises mitbringen, sind wir wahrscheinlich schon mal bei 3 oder bei 2, um es ganz pauschal zu sagen. Und so müsst ihr euch das vorstellen, geht die Bank also ran und sagt, okay, was haben wir eigentlich für einen Marktwert bei der Immobilie? Wie viel Eigenkapital und Nebenkosten sind in der Finanzierung mit drin? Und wie viel müssen wir nachher ins Risiko gehen bei diesem Objekt? Schöner ist natürlich, ihr wollt von der Bank 200.000 Euro haben und habt beispielsweise ein Objekt von 500.000. Wann ist das der Fall? Immer bei einer Anschlussfinanzierung. Ist ja klar. Ihr habt schon getilgt, das Objekt ist an Wert gestiegen. Das heißt, eine Anschlussfinanzierung ist in den meisten Fällen vom Zinssatz her super sexy, weil wir eben einen höheren Wert haben bei der Immobilie als die Restschuld. Nachvollziehbar. Also von daher sind die Zinsen bei der Anschlussfinanzierung immer deutlich günstiger. Was heißt immer? Also in den meisten Fällen kommt man natürlich auch drauf an. Ne? Und jetzt gibt es aber noch eine Komponente. Was ist denn, wenn die Bank jetzt beispielsweise sagt, okay, lieber Kunde, Sie wollen diese Wohnung kaufen für 100.000 Euro, aber wir stellen fest, dass die Wohnung nur 50.000 Marktwert hat in unserer Sicht. Was würde dann bei der Bank passieren? Die Bank hätte also, wenn wir die Nebenkosten mitbringen, keine 100% Beleihungsauslauf, sondern einen deutlich schlechteren, weil ja der Wert der Immobilie von der Bank schlechter eingewertet ist. Das heißt, um es kurz zu fassen, wenn es um die Einwertung eines Objektes geht, natürlich spielen da Parameter wie Baujahr, Energieeffizienz, Wohnfläche, Bodenrichtwert, Kubatur, Lage, spielt alles eine Rolle. Aber wenn ihr das ganz plump haben wollt, damit wir den Rahmen hier heute nicht sprengen, dann würde ich euch raten, an allererster Stelle, wenn ihr euch ein Objekt anguckt oder davor seid, euch anzugucken, schickt mir mal oder einem Berater eures Vertrauens das Exposé mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ich kann hier in relativ kurzer Zeit diesen VDP, diesen Marktwert, eruieren und schon mal feststellen, okay, wo liegen wir eigentlich? Ist dieses Objekt vielleicht völlig überteuert? Dann kann ich einen Tipp zumindest mal aussprechen und sagen, ey, du willst da zwar gerade was kaufen, aber Alter, das ist viel zu teuer im Verhältnis zu dem Marktwert. Da werden wir nachher ein Problem bekommen bei der Bank. Ja, dann wisst ihr ja schon mal, in welche Richtung geht die Reise. Also von daher ist es immer ganz, ganz entscheidend zu gucken, was für einen Marktwert hat diese Immobilie, die ihr kaufen wollt? Welche Nebenkosten sind da mit drin? Und wie viel Eigenkapital bringe ich mit? Und jetzt ist es eben wichtig zu verstehen, dass es Banken gibt, denen ist das relativ egal. Also die würden keinen eigenen Wert eruieren. Die nehmen einfach den Kaufpreis als gesetzt und sagen, der Kaufpreis ist bei uns der Verkehrswert. Und es gibt Banken, in den meisten Fällen dann auch die Sparkassen, die eruieren eben nochmal einen eigenen Wert, auch VR-Banken sind da ganz stark, schicken nochmal einen Gutachter raus, eruieren das eben dementsprechend nochmal und legen einen eigenen Wert fest. Und deswegen ist das ganz oft auch der Fall, dass wir Fälle zur Bank schicken und ich mit der Bank vorher spreche, die sagen, ja, es sieht gut aus, ne, so eine Voranfrage einfach stellen. Und die Banken dann sagen, ja, aber den finalen Zins kann ich Ihnen erst sagen, Herr Scheer oder lieber Björn, wie auch immer, wenn wir die Objekte eingewertet haben. Nächste Woche Montag, bevor ich nach München abhaue die Woche, werde ich euch eine Folge aufnehmen zu dem Thema Zwischenfinanzierung. Also wenn ich ein bestehendes Häuschen habe oder eine Wohnung und ich möchte diese jetzt verkaufen und möchte ein neues Objekt erwerben, wie läuft das mit dem Thema Zwischenfinanzierung ab? Spannendes Thema, haben wir auch gerade zwei richtig schöne Fälle hier auf dem Tisch. Die gehen jetzt Montag zur Bank, wir sammeln gerade die letzten Unterlagen. Also liebe Grüße an Steffi und an Dennis und an Beate und an Joe an der Stelle, falls ihr das hört. Sehen super aus, die beiden Fälle. Und wie läuft das ab? Und da sagt die Bank auch ganz klar, Herr Scheer, das sieht gut aus, gute Bonität, schöne Objekte, vernünftige Restschulden und so weiter, ole ole, weil wir natürlich sehr akribisch vorgeprüft haben schon. Und dann wird die Bank aber immer sagen, wir müssen, bevor wir eine Entscheidung treffen, beide Objekte einwerten, nämlich das bestehende Objekt, wo wir eine Zwischenfinanzierung drauf einrichten und das neue Objekt. Und deswegen kann es sein, dass eine Bank nachher sagt, ja, Herr Scheer, wir begleiten Ihre Kunden, aber aus 3,2 müssen wir 3,4 machen, weil wir festgestellt haben, das Risiko ist doch deutlich höher aufgrund des geringeren Wertes, den wir eruiert haben. So. Und von daher, jetzt könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie dieses Szenario Beleihungswert auch abläuft. Also was den Zins beeinflusst, ist die Bonität, habe ich vorhin erklärt. Und natürlich, sagen wir mal, der Gegenwert, also der Wert des Objektes als Gegenwert zu dem Geld, was ihr haben wollt, sehr simpel. Je mehr Eigenkapital ihr mitbringt oder Eigenleistung, desto weniger Risiko für die Bank, das ist nachvollziehbar, und desto besser wird dort auch der Zinssatz sein. Oder? Stuhl quietscht aber ganz schön hier. Kurzes Stückchen Espresso. Und das ist das, was ihr verstehen dürft, dass als Grundaussage der Zins das Risiko der Bank widerspiegelt. Das ist eine gute Pauschalaussage. Und dann gibt es unglaublich viele kleine Rädchen, die diesen Zins beeinflussen. Unglaublich viele. Beispielsweise werden auch Kapitalanleger anders eingewertet vom Zins als die Eigennutzer. Dann gibt es natürlich noch Baufinanzierung in Form von Förderdarlehen, also KfW beispielsweise, wo der Zins das nochmal ein ganz anderer ist, weil es eben gefördert ist. Also ich kann das hier gar nicht so pauschal wiedergeben, aber ich versuche euch zumindest mal eine Idee zu geben, welche Parameter es gibt, gerade bei der Bonität, dann das Thema Eigenkapital oder auch Eigenleistung. Dann kommt es drauf an, wenn man zum Beispiel Modernisierung am Haus vornimmt, keine Renovierung, also nicht werterhaltend, sondern wertsteigernd, also Modernisierung oder Sanierung, dann kommt es total drauf an, was ihr macht. Bedeutet, wenn ihr jetzt Heizungsbaumeister seid, um mal zu spinnen, okay? Und ihr baut eine neue Heizung mit Rohren und Heizkörpern und hydraulischer Ausgleich hier und so weiter und so fort. Oder Abgleich, weiß ich gar nicht, ist egal. Auf jeden Fall macht ihr ein komplett neues Heizungssystem rein. Und das kostet 20.000 Euro wegen mir, okay? Alles zusammen. Und 8.000 Euro sind beispielsweise die Materialkosten und 12.000 Euro ist eure Dienstleistung, also eure Eigenleistung, die ihr mit reinsteckt als Fachfrau. Auf jeden Fall seid ihr fachlich in der Lage, das umzusetzen, dann sind diese 12.000 Euro wertsteigernd, ja? Weil es eine Modernisierung ist, die an dem Haus für eine Wertsteigerung sorgt und das ist wie Eigenkapital. Deswegen spricht man ja auch bei Eigenleistung von Muskelhypothek, das heißt, ich bringe etwas mit an handwerklicher Begabung, was ich jetzt in dieses Objekt stecke, damit der Wert steigt. Renovierung, also Böden, Wände und Küche, fallen da raus. Und Modernisierung sind dann solche Geschichten wie Bäder, grundrissverändernde Maßnahmen, die Heizungsanlage mit Heizkörpern, das Dach, die Fenster, die ganzen Außenanlagen. Das sind alles Modernisierungsmaßnahmen. Sanierung wäre jetzt mal was ganz anderes. Das sind Modernisierungsmaßnahmen. Also könnt ihr natürlich nicht nur durch frisches Eigenkapital, sondern auch durch Eigenleistung in Form von Muskelhypothek den Zins beeinflussen, dass er besser wird. Ja. Und da kann ich wirklich an der Stelle nur raten, um den Rahmen nicht zu sprengen, nehmt euer Vorhaben, bucht euch einen Termin bei mir auf meiner Seite und gebt einfach eure Geschichten mal ein. Und dann können wir, dann bucht ihr euch einen Termin, dann sprechen wir da mal kurz ein Stündchen drüber. Dann habt ihr schon eine sehr detaillierte Idee, weil das, was euch vielleicht gerade so umtreibt an Gedanken, habe ich hier jeden Tag zigfach auf dem Tisch. Das heißt, ich kann in relativ kurzer Zeit fundierte Aussagen treffen zur Machbarkeit. Gestern hat sich zum Beispiel jemand eingetragen bei uns oder hat einen Termin gebucht, der kommt auch über den Podcast. An dieser Stelle liebe Grüße an Nils. Da ging es darum, letzten Endes habe ich ein relativ großes Eigenkapital zur Verfügung, aber ich werde trotzdem immer abgelehnt. So, wie kann das sein? Wie kann das passieren? Und da müssen wir einfach mal drüber sprechen, weil ich kann natürlich pauschal nicht sagen, woran das liegt oder letzten Endes, was nachher die Lösung ist. Aber ich kann, oh, doch nicht Nils, sondern Daniel als Vorname sehe ich gerade. Habe ich da nochmal nachgeguckt. Also liebe Grüße an Daniel. Und da werden wir jetzt am Montag mal zu sprechen. Sind wahrscheinlich, würde ich jetzt mal aus meiner Erfahrung sagen, waren es einfach die falschen Banken, die angesprochen wurden, nicht wahr? Wenn man da mal ein bisschen weiter guckt, ich habe in 14 Jahren noch jeden finanziert bekommen. Jeden. Ausschließlich jeden. Ob nachher die Finanzierung von den Kunden so gewollt war, ist was anderes. Aber ich habe jeden finanziert bekommen. Und das sollte man auch allen Hoffnung machen, die vielleicht draußen rumlaufen, noch so Fragezeichen im Gesicht haben. Macht euch einen Termin, bucht euch einen Termin, lasst uns kurz quatschen. Vielleicht brauchen wir nur eine Viertelstunde und das Ding ist schon gelesen, weil ihr wisst, okay, so läuft's. Aber geht nicht schwanger, weil ich finde Immobilien kaufen immer noch geil. Und natürlich jagen wir alle in den besten Zins, weil es ja eben auch mit Kosten zu tun hat. Aber letzten Endes geht es darum, dass wir nachher eine saubere Finanzierung haben von Konzept, weil Konzeption immer die Kondition schlagen wird. Und da sozusagen das Piano in der Breite. Ja. So, jetzt schiele ich ein bisschen auf die Uhr. Dann sind wir auch schon wieder durch. Ich hoffe, euch ein paar Ideen gegeben zu haben, ein paar Gedanken an die Hand, wie ihr den Zins draußen beeinflussen könnt. Und lasst euch nicht irritieren von irgendwelchen Schaufensterkonditionen bei Banken, Sparkassen und Versichern, wo ihr vorbeilauft und 0, irgendwas. Gerade bei Bausparverträgen bitte, bitte ganz, ganz vorsichtig sein, weil je besser es vorne ist, desto schlechter ist es hinten raus. Merkt euch das. Also von daher immer vergleichen, kontrollieren, checken und optimalerweise mit jemandem sprechen, der es schon mal gemacht hat. Ich habe es vielleicht schon mal gemacht, diese Thematik. Also von daher bucht euch einen Termin, kommt rum, lasst uns quatschen. Und wenn es generelle Fragen gibt, dann logischerweise auch, also nicht nur jetzt zum Thema Zins, sondern wenn ihr allgemeine Fragen habt, schreibt mir auch ruhig eine E-Mail. Ein paar schreiben mir auch schon eine WhatsApp, wo ich kurz darauf antworte mit einer Sprachnachricht. Ist gar kein Thema, Leute. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Von daher nutzt die Expertise, nutzt die Erfahrung, die ich habe, nutzt die Kontakte zu den Banken, die ich habe, und zwar deutschlandweit. Und verzweifelt nicht, sondern gebt einfach Gas, kauft weiter Immobilien. Es ist die Beimischung im Vermögen aus meiner Sicht immer noch. Und gebt da einfach Gas. Ja. Ansonsten freue ich mich drauf, am Montag diesen Podcast aufzunehmen mit dem Thema Zwischenfinanzierung. Das wird brutal sexy, weil ich merke, dass immer mehr Leute tatsächlich, die früher gekauft haben, jetzt auf die Idee kommen, sich nochmal zu verändern Und dann ist es zwar ein brutaler Aufwand, das werdet ihr hören, nächste Folge, aber auch total sexy, weil wir in den meisten Fällen deutlich weniger Restschuld haben als der Wert des zu verkaufenden Objektes und dadurch viel Eigenkapital freigemacht haben und einen guten Hebel haben für eine schöne Finanzierung. Freue ich mich sehr darauf auf die Folge und euch wünsche ich jetzt ein wunderschönes weiteres Wochenende und dann freue ich mich drauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Liebe Grüße aus dem Norden der Republik und alles Gute. Ciao. Ciao.